Digital Health Briefing des Spitzenverbandes Digitale Gesundheitsversorgung.
Ja, hallo an alle da draußen. Hallo an Anne.
Hallo Paul.
Hi Anne, wie geht's dir?
Ja, ich bin froh, dass ich mit Stimme hier sitze, weil hinter mir liegen intensive Demeter-Tage mit Abendveranstaltungen und so weiter. Deswegen, ja, mir geht's gut. Stimme ist noch da und ich freue mich auf den Podcast mit dir heute.
Okay, also halten wir es auch da wieder kurz und knapp, um deine Stimme zu schonen und dass du auch den Rest der Woche noch überstehst. Du hast gesagt, Demeter war natürlich in unserer Bubble, würde ich es mal sagen, ein präsentes Thema. Ja, auch wenn man sich LinkedIn angeguckt hat, unser Netzwerk war da viel vertreten. Du natürlich als Person, Teil unserer Geschäftsstelle, Markus als Teil unseres Vorstands war auch vor Ort. Ich habe es leider nicht nach Berlin geschafft diese Woche, sonst wäre ich auch herzlich dabei gewesen. Haben aber schon diskutiert, dass wir im nächsten Jahr vielleicht ein, zwei Themen mehr sogar noch mitnehmen. Aber erzähl doch mal kurz, was hast du erlebt?
Ja, also die Demeter, ich glaube, man kann es gar nicht in zwei Sätzen zusammenfassen. Das ist wirklich eine extrem große Messe geworden. Also es sind wirklich die 6 Hallen voll gefüllt mit vielen Ausstellern von, also vor allen Dingen auch sehr viel große Unternehmen. Es gibt auch eine Startup-Area unter anderem. Und wir hatten als Verband 2 Meetups organisiert, einmal für die Mitglieder von uns und einmal für Interessierte am Verband. Und das war total cool. Natürlich die vielen Gesichter, weil du weißt ja auch, Paul, wir arbeiten ja sehr viel remote hier digital und viele kennen sich quasi auch ja nach 3-4 Jahren Zusammenarbeit zum Teil wirklich nur digital und sehen sich dann auf solchen Terminen natürlich, wo aus Deutschland auch verschiedene anreisen, dann zum ersten Mal vor Ort. Und das ist natürlich super cool. Das hat eine ganz eigene Dynamik. Und wie du schon sagst, wir überlegen auch fürs nächste Jahr, wie wir es noch besser optimieren können, noch besser vernetzen können. Genau. Und gleichzeitig ist es halt irgendwie crazy, weil du den ganzen Tag auf dieser Messe bist und dann hast du noch diese Abendveranstaltung. Und ist einfach sehr vollgepackte Agenda.
Also auch da diesmal der Aufruf schon früh, ne? Vor allem unsere Mitglieder, aber auch andere Interessierte, ne? Wenn es Sachen gibt, die für nächstes Jahr mal geplant werden sollen, immer her damit. Ne? Wir planen ja jetzt gerade viele Veranstaltungen im Laufe des Jahres, im nächsten Jahr, fangen damit früh an, ne? Weil wir auch da gemerkt haben, jetzt wo Corona schon einige Zeit vorbei ist, wir sind ein Digitalverband, wir funktionieren digital sehr, sehr gut, ne? Also auch sehr agil, sehr schnell. Wir brauchen nicht immer die physischen Treffen, um voranzukommen, aber hin und wieder ist es natürlich sehr, sehr hilfreich, ja, sich mal vor Ort live zu sehen, mal Themen am Rande zu besprechen, die man sonst so gar nicht auf der Agenda hat. Also wenn da Infos sind, immer her damit. Und du sagtest ja groß, ich erinnere mich kurz zurück, ich glaube, das erste Mal war ich da, da war es noch die ConHit, das hieß ja mal anders, Connecting Health IT, da hatte ich das Gefühl, da war es eine PVS-Herstellermesse und irgendwelche Softwarelösungen, die gar nichts so mit digital zu tun hat. Ich weiß, da gab es eine Startup-Area, die war mini, da waren, glaube ich, irgendwie 6 kleine Stände. Ich glaube, dieses Innovationsthema hat schon ordentlich gefruchtet und nochmal gezündet, was so die Randthemen angeht. Also nicht mehr nur Software und Themen drumherum, sondern wirklich auch, ne, Innovationsthemen, wer ist da alles unterwegs. Also das war schon gut zu sehen. Und was mir auch aufgefallen ist, viel international auch. Ich glaube, du hattest Termine mit einer südkoreanischen Delegation, da sind wir auch irgendwie im Austausch. Die Franzosen sind sehr umtriebig. Du warst in der luxemburgischen Botschaft, wenn ich das richtig weiß. Erzähl mal.
Ja, genau. Also Schwerpunkt ist immer noch so, ne, da, wo sie, glaube ich, auch herkommt, die Messe. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie die Health in Amsterdam wird zum Beispiel im Juni, die ja wirklich auch antritt, als europäisches Digital Health Event zu fungieren. Ist ja neu. Deswegen, das wird so ein bisschen auch spannend, ne, wie, ob es da auch nochmal Verschiebungen geben wird. Genau, du hast gesagt, international, genau, ich habe eine Wirtschaftsdelegation aus Taiwan tatsächlich getroffen, mir auch eine digitale Lösung angeschaut und genau, du sagst es, mehrere Botschaften haben eben auch eingeladen. Ich war unter anderem in Luxemburg ja, das ist natürlich total spannend, das ist ein europäisches, das ist ein internationales Thema wird ja, da sind wir natürlich dabei. Wir haben ja auch eine europäische Gruppe, die sich Market Access Themen anschaut und ja, sehen jetzt eben, dass auch asiatische Länder einfach super Interesse daran haben, an der Vernetzung von Deutschland zu lernen. Und für ja, deutsche Unternehmen ist es natürlich auch interessant, weil du natürlich über ja, die Möglichkeiten, die du jetzt hast, auch die Produkte sehr gut in anderen Sprachen anbieten kannst.
Ja, also auch da der Sprung, der wird interessant. Ne? Also was ist in, also natürlich Ländern in der Nähe, aber wir merken es halt aufgrund der Anfragen von sehr weit weg, ne? Also eben auch aus Asien, dass auch Leute aus Asien auf das Thema schienen und sagen, ey, ihr habt das schon geschafft, ihr habt das schon in die Versorgung gebracht, ihr seid da mit Programmlösungen, Digas, DPass, was auch immer unterwegs, seid uns in der Diskussion ein paar Jahre voraus. Was sind eure Erkenntnisse? Das wird schon extrem spannend und interessant, das zu sehen. Du hast gesagt, genau die Health. Wir haben ja einige Vertreter bei uns aus dem Verband, die in Amerika waren, das Event mitgenommen haben. Ist ja so ein bisschen das Event, auch wenn man über den Teich schaut. Also gucken gerade, Lina Behrens ist ja unterwegs, fleißig, die wir auch von früher kennen oder die ich persönlich auch kenne, die da auch einen super Job macht und das Thema bewirbt. Im letzten Jahr auch schon mal angefangen. Ich glaube, dann haben wir in München auch noch die Bits and Pretzels Health, die jetzt auch Health Tech heißt. Das wird, glaube ich, auch nochmal interessant. Mhm. Da war ich zumindest im letzten Jahr mal gewesen. Also einige Sachen in die Richtung, die sich gerade tun. Mal schauen, wo die Themen da so hinlaufen. Ne? Also bin gespannt.
Ja, bei der Health moderieren wir auch die Session zu DIGA. Noch eine weitere Session haben wir auch in einem internationalen Konsortium. Und bei der Bits and Bridges, weil du es gerade erwähnst, ist der Markus Müller bei uns aus dem Vorstand auch Thought Leader für diese Veranstaltung im Rahmen seiner Funktion als Vorstand des SVDGV. Deswegen, wir sind auf jeden Fall überall dabei und gucken uns das alles an. Und ich bin auch gespannt, genau die Health, ob das mehr so festivalartig wird, ist da so ein Trend, den es dann auch gibt bei so Fachmessen, die aber eigentlich auch dann ja ein bisschen anders aufgezogen werden. Deswegen, da darf man gespannt sein.
Ja, der Blick über den Tellerrand, die OMR, ne, die der ein oder andere vielleicht erkennt, ne? Ich meine, da gehen die Messen halt hin. Das ist halt nicht immer nur der Messestand, sondern eher das Rahmenprogramm drumherum. Also viel, viel Spannendes, was passiert. Jetzt sag mal kurz die Quintessenz aus deinem Besuch. Rede von Lauterbach hatten wir, glaube ich, zum Thema KI auch so kurz. Was hast du mitgenommen?
Ja, also es gab ja unglaublich viele Sessions, wobei ich glaube, bei den meisten wirklich der Netzwerkgedanke im Vordergrund stand. Ich habe von wenigen gehört, dass sie gesagt haben, boah, die Session, habe ich was Krasses mitgenommen. Das ist ja manchmal so, dass es dann irgendwie bei sehr vielen Gesprächen dann auch gar nicht so einfach ist, dem ganzen Kongressprogramm zu folgen. Aber genau, die Rede von Lauterbach zu Beginn ist ja auch immer so die sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Er hat da sehr detailliert zu künstlicher Intelligenz und den Möglichkeiten gesprochen. Ich finde das immer schön zu sehen, mit wie viel Begeisterung er dabei ist, also man hat wirklich das Gefühl, dass er sich da einarbeitet und das ist natürlich toll, ne, für einen Minister, der das dann eben auch versucht in Gesetze zu gießen. Ob das dann immer gut funktioniert, ist dann auf dem nächsten Blatt, aber ein Thema, er hat nochmal das Digitalgesetz und das Gesundheitsdatennutzungsgesetz angesprochen und wie die eben interagieren mit der Vision, wie ja, KI und Medizin in Zukunft funktionieren werden. Und da hat er unter anderem auch das Forschungsdatenzentrum angesprochen, was ja beim BfArM in der Entstehung ist. Für die, die es noch nicht kennen, da werden verschiedene Datensätze miteinander verknüpft werden. Das sind Abrechnungsdaten, das sind EPA-Daten und das könnte nun wirklich super powerful Dataset werden, wenn es gut funktioniert. Und auch für die Anbieter von uns aus dem Verband ist das relevant, weil zum Beispiel auch DIGA-Unternehmen, DIPA-Unternehmen longitudinale Analysen damit vielleicht machen können, also damit eventuell auch das Antragsverfahren, also Daten dafür fürs Antragsverfahren verwenden können. Das gucken wir uns gerade alles an, alles in der Arbeitsgruppe Evidenz und werden euch da auch auf dem Laufenden halten, informieren, weil das natürlich ein super spannendes Thema ist, nicht nur jetzt DIGA-DIPA-Bereich, ich glaube auch für jedes andere forschende Unternehmen wird das ein spannender Datensatz werden.
Ja. Hört sich total interessant an. Wir haben ja auch in Vorbereitung unseres Jahresevents, ja, was wir schon mal so leicht anteasern können, wo es bei dem Abendevent, wir haben ja tagsüber unsere Mitgliederversammlung, wo wir, glaube ich, einige Themen intern besprechen, aber abends ja ein Abendevent geplant, wo es auch um das Thema KI gehen wird. Eigentlich schöner Kickoff eigentlich so, ne? Oder eine gute Überleitung zu dem Thema. Ultra spannend, ne? Also wo kommen die Daten her? Wie werden die genutzt? Wie kann man aus diesem Datenpool Sachen nutzen, um auch Evidenzen zu generieren, ja, und schon von vornherein zu sagen, was funktioniert und was nicht. Das wird extrem spannend werden, ja, gebe ich dir recht.
Ja, und dann würde ich sagen, genau, LinkedIn ist ja auch voll von dem mehr Berichten. Wir sozusagen, wenn ihr da genau konkrete Fragen an uns habt, immer gerne melden. Ansonsten würden wir vielleicht zum nächsten Thema übergehen, weil da ist ja auch was Spannendes passiert, Paul, Richtung Disease Management Programme.
Richtig, Disease Management Programm, haben wir letzte Woche kurz drüber schon gesprochen, jetzt bin ich gerade etwas, auf jeden Fall Disease Management Programm, das erste Mal, dass in einem Disease Management Programm DIGAs zugelassen wurden, Thema, wo wir auch vom Verband aus lange mit dran sind, also was kann da überhaupt stattfinden, würdest du das einmal eben kurz einordnen?
Genau, also wir sind seit geraumer Zeit da beim Thema dran und zwar bei jedem Aufruf von einem Disease Management Programm, das sind eben Programme, die in Deutschland aufgesetzt wurden, um chronisch Erkrankte noch besser zu versorgen, auch systematischer zu versorgen mit Empfehlungen des gemeinsamen Bundesausschusses. Das sind dann immer Beschlüsse vom GBA, die da getroffen werden, die dann in der Versorgung eben bei den Ärzten umgesetzt werden. Also Patienten können in diese Programme eingeschlossen werden und erhalten dann eben eine, ja, systematische Behandlung. Und jetzt ist es eben gesetzlich vorgesehen, dass auch digitale Lösungen damit eingezogen werden. Und wir haben dann bei jedem Aufruf, weil diese DMPs werden halt immer regelmäßig aktualisiert, regelmäßig ist ein bisschen übertrieben, es dauert sehr lange, es sind mehrjährige Zyklen, ja, wo das dann passiert. Und in diesen Aufrufen kann man dann halt als Verband auch digitale Anwendungen einreichen. Das müssen keine DiGA sein, können auch andere digitale Lösungen sein, und die müssen dann gewisse Kriterien erfüllen. Und bislang hat der GBA keine Anwendung als ja ausreichend erachtet, um aufgenommen zu werden. Und das ist jetzt erstmals ja sozusagen gekippt. Und es sind zwei Anwendungen, die dauerhaft im Verzeichnis aufgenommen wurden im Rahmen dieses das ist sogar ein neues DMP für Adipositas, das gab es vorher gar nicht, mit aufgenommen worden. Das ist ein super Erfolg. Und wir kämpfen natürlich dafür, dass auch andere, also in weitere DMPs natürlich digitale Lösungen aufgenommen werden, dass sie vor allen Dingen auch regelmäßig aktualisiert werden, weil wir finden es jetzt schwierig, wenn man irgendwie alle 4 Jahre das dann aktualisiert und dann eben eine DiGA oder auch eine andere Anwendung erst reinkommen könnte. Also einerseits diese Zyklen, das ist so ein Thema, was wir nochmal angehen wollen. Und natürlich ist es total entscheidend, auch zu wissen, unterscheidet der GBA jetzt eigentlich in seiner Evidenzbewertung nochmal zwischen der BfArM-Bewertung oder nicht? Das ist leider aus den tragenden Gründen aus meiner Sicht nicht klar ersichtlich, ob er sagt, okay, diese dauerhafte Aufnahme reicht. Aus unserer Sicht muss sie natürlich reichen, weil das BfArM hat es umfangreich geprüft, die Evidenz. Und ja, ich wüsste jetzt nicht, was man da noch zusätzlich leisten sollte, weil diese Studien sind wirklich sehr aufwendig erstellt worden und sehr intensiv geprüft worden.
Ja, also stützt ja wieder das, was wir auch versuchen, den Leuten immer zu erklären. Wir reden ja nicht von einfachen digitalen Helferlein, die sich irgendjemand ausgedacht hat, sondern Sachen, die sehr fundiert, mit Studien belegt, doppelt, also wirklich vom Standard her auch einfach höchsten Ansprüchen genügen. Und das ist ja das Signal, was gesendet wurde. Wir haben mal 2 Stimmen eingefangen dazu, weil die beiden, die da vertreten sind, die sind ja auch bei uns aktiv im Verband. Das ist einmal der Henrik Emmert von Sidekick Health, der ja auch bei uns im Vorstand sitzt, und die Anna Haas von Oviva. Und da haben wir 2 O-Töne auch mal von den beiden eben eingeholt, wie die das Ganze bewerten. Und die hören uns jetzt einmal eben kurz an, was die dazu zu sagen haben.
Wir freuen uns natürlich sehr darüber, dass DiGAs jetzt eben auch im Rahmen von DMPs berücksichtigt werden und da eben dann auch im DMP-Kontext dazu beitragen und anerkannt werden, dass sie eben Versorgungslücken schließen können. Wir freuen uns natürlich erstmal im Allgemeinen, das muss man vielleicht nochmal einen Schritt zurücknehmen, dass es jetzt überhaupt für Adipositas ein DMP gibt. Ja, das ist sowieso das erste Mal und ganz neu. Also da wird sowieso eine große Versorgungslücke in Deutschland geschlossen, dass eben überhaupt ein DMP für Adipositas auf den Weg gebracht wird und dass jetzt innerhalb von diesem DMP dann spezifisch eben auch DiGAs mit berücksichtigt werden können. Das ist ja also optional die Nutzung der DiGAs im DMP, aber es ist definitiv ein bisschen ein Meilenstein für DiGAs und auch für die Verankerung von DiGAs im Gesundheitssystem und eben, dass eben den Menschen mit Adipositas geholfen werden kann, da dann auch gezielt mit der DiGA die Versorgungslücken zu schließen, wie zum Beispiel, wenn jemand eben nicht wie so ein DMP ja klassisch abläuft, dass ich in meiner Arztpraxis vor Ort Schulung habe und das gegebenenfalls für einige Menschen nicht möglich ist und oder aber auch die DiGA dazu beitragen kann, dass das, was ich in der Schulung vor Ort in meiner Arztpraxis lerne, dass ich das dann über die DiGA in meinem täglichen Leben verfestigen kann.
Das war jetzt die Stimme von Anna und jetzt noch die Meinung von Henrik zu dem Thema.
Hintergrund ist ja, also dass es überhaupt ein DMP Adipositas gibt, basiert ja darauf, dass der Bundestag gesagt hat, es muss es geben. Ja? Also im Adipositas-Bereich, vielleicht zur Einordnung für mich, ist halt ein Bereich mit der krassesten Unterversorgung. Einfach, also wenn der Bundestag dir schon sagt, hey, da muss was passieren, weil die Versorgung so schlecht ist, dann ist halt wirklich was los. Ja? Und leider aus meiner Sicht, das DMP Adipositas spiegelt das jetzt auch wieder. Das ist jetzt halt nicht der große Wurf, der wirklich Adipositas-Versorgung, hey, so weltweit führen, so sollte es laufen. Wir sind in der Lage, jetzt alle Leitliniengericht hier zu versorgen, sondern aus meiner Sicht ist das schon noch eher jetzt eine Schmalspurlösung. Ja? und das ist so ein bisschen das für mich, wo es komplex wird, ja, weil auf der einen Seite ist das die große Lösung für alle Adipositas-Patienten, aus meiner Sicht nicht, sondern da ist es wirklich viel zu kurz. Aber es ist immer das erste DMP, wo jetzt tatsächlich mal DIGA drin vorkommen. Also das erste Mal, dass wir wirklich reingeschafft haben und ja auch nach langen Vorarbeiten. Ja, also ich weiß nicht, dass die DMP Diabetes und was davor alles war. Wir haben ja über den Verband häufig schon irgendwie gute Produkte gehabt, die wohl sagen, hey, diese digitalen Produkte wären gut in dem DMP irgendwie aufgehoben, aber die vom GBA abgelehnt wurden. Insofern, dass der GBA jetzt erstmals gesagt hat, guck mal, hier sind digitale Lösungen, die eingesetzt werden können. Super toll und aus meiner Sicht auch nur möglich, da wir im Verband da entsprechend die Arbeit auch reingesteckt haben und immer wieder da jetzt auch die Anträge entsprechend gemacht haben. Aber immer, wie gesagt, mit so ein bisschen dem Wermutstropfen, dass das Gesamtprogramm jetzt nicht der große Wurf ist, den es eigentlich bräuchte für die vernünftige Versorgung in Deutschland. Und so ein bisschen auch mit dem Wermutstropfen wissen, was mit den letzten neu beschlossenen DMPs passiert ist. Das sind halt Ladenhüter, ja. Also das DMP ist beschlossen, aber jetzt müssen halt die entsprechenden Verträge für die Umsetzung kommen. Und das ist halt bei den letzten neuen DMPs einfach nie passiert. Die sind halt nie wirklich ins Laufen gekommen. Deshalb, es ist ein schöner Ritterschlag vom GBA, jetzt gesagt zu bekommen, dein Produkt ist gut genug, dass wir es in eine DMP aufnehmen. Aber jetzt ist halt die Frage, kommt dieses DMP auch und in welchem Umfang kommt es? Und dann, glaube ich, kann das Digitale da als ehrlicherweise einzige leitliniengerechte Option, die es hat, die das DMP vorweisen hat, schon eine extrem wichtige Rolle spielen. Auch zu einem vernünftigen Kostenpunkt sozusagen jetzt irgendwie leitliniengerecht Patienten zu versorgen.
Ja, das sind natürlich zwei sehr spannende Blickwinkel darauf und auch das gehört natürlich dazu. Also die Wahrheit ist, ja, es ist natürlich sehr sinnvoll, dass DIGAs da als Option gesehen werden und die Programme, so wie sie aufgesetzt werden, unterstützen. Wir haben aber natürlich, und das müssen wir auch immer sehen, wir kommen natürlich immer sehr von der digitalen Seite, wir haben noch sehr viel Aufholarbeit zu leisten auf ärztlicher Seite. Also welche Sachen kommen wirklich bei den Patienten an? Wir sehen es ja auch bei unseren digitalen Versorgungslösungen, also bei allem, was wir im Verband auch anbieten und machen. Es ist, viele Entscheider sehen das als sinnvoll an, aber ist das in der Realität, also im Vorort von Berlin, in der Hausarztpraxis, weiß der Hausarzt, dass es überhaupt heutzutage diese digitalen Möglichkeiten gibt? Und das muss ich schon sagen, wenn ich so mit ärztlichen Kollegen rede, die sind teilweise dann total überrascht, also was heutzutage möglich ist und was es gibt. Also ich glaube, da muss auch noch viel Arbeit reingesteckt werden, dass diese Programme, also einerseits natürlich die digitale Lösung, aber auch diese Programme als solches, wie wir es ja gerade gehört haben, überhaupt wirklich in der breiten Masse ankommen und wir davon so ein bisschen wegkommen in der heutigen Zeit, nur noch Pillen zu verschreiben, wenn eine Krankheit da ist. Ne? Das ganze Thema Prävention haben wir auch rauf und runter. Da muss viel mehr stattfinden, dass eben die Leute in Programme frühphasig reingebracht werden, die so gut es geht heutzutage unterstützt werden auf allen Ebenen, ja, und eben nicht eben nur mit Tabletten gefüttert werden in Zukunft oder gewartet wird, bis es zu spät sind, sondern dass gerade bei so einem Thema wie Adipositas Leute langfristig auf verschiedenen Ebenen begleitet werden und aus diesem Krankheitszustand auch rausbegleitet werden können und geschaut wird, was gibt es da für Möglichkeiten. Unser Take würde ich sagen darauf. Damit würde ich das Thema jetzt abschließen. Was ist unser letztes Thema?
Genau. Vielleicht für alle noch intern. Wir haben ja in 2 Wochen auch einen Austausch, Nutzungsmanagementprogramm. Und es gibt ja noch im Digitalgesetz auch eine neue Passage zum DMP Diabetes, wo eben auch nochmal ein starker Digitalfokus reinkommen soll. Da können wir vielleicht nochmal an anderer Stelle zu berichten. Also Thema wird uns weiter begleiten. Genau. Und dann haben wir noch das Thema Bürokratieentlastung. Da gibt es ja schon einige Gesetze, die bislang verabschiedet wurden von der Regierung, aber wir schauen uns das jetzt gerade nochmal aktuell an, denn die Politik kommt auch auf uns zu, sagt, was sind eigentlich eure Vorschläge, gerade im Bereich der Gesundheitsversorgung und den Rahmenbedingungen, da ist ja so viel zu beachten. Und da sind wir gerade dabei, das zu erarbeiten. Und es ist wirklich dann jetzt nur mal so ein paar Sachen, die wir schon rausgearbeitet haben. Es ist wirklich sehr evident, dass wir da in Deutschland wirklich was machen müssen, um vor allen Dingen auch Doppelbelastung bei den Unternehmen zu reduzieren. Also es kamen von den Mitgliedern zum Beispiel schon Kommentare, dass vieles immer noch deutschlandspezifisch ist. Das macht natürlich, ist natürlich eine Herausforderung, wenn ich europaweit skalieren möchte. Da müssen wir einfach ganz klar schauen, dass diese internationalen Regularien wie MDR, DSGVO, die ISO-Zertifizierung, dass das gut eingebunden wird in nationale Regularien und dass man dann eben keine Doppelaufwände hat als Unternehmen. Und ja, da werden wir uns für einsetzen. Das andere Thema Ethikkommission war ja jetzt auch Medizinforschungsgesetz Thema. Das ist bei digitalen Ansätzen auch immer noch ein riesen, also einfach Zeitaufwand, also gerade Aspekt Datenschutz, Datensicherheit ist unglaublich diskussionsintensiv. Gerade bei multizentrischen Studien hat man dann oft starke Verzögerungen als Unternehmen, auch da muss was passieren. Und ja, was ich auch schon gesagt habe, also es gibt echt viele überlappende Regularien und Zertifikate und die müssen, ja, widersprechen sich zum Teil auch. Das ist dann ja ganz schön. Und da müssen wir einfach ran. Und genau, da werdet ihr dann konkrete Vorschläge von uns sehen.
Ich glaube, mehr muss ich zu dem Thema gar nicht sagen. Also ich sag mal, das ganze Regulatorik-Thema, wenn jemand wirklich in dem Bereich arbeitet und versorgt und Lösungen baut, was man da erlebt, ist teilweise der absolute Wahnsinn. Ne? Ich weiß noch, die frühe Phase von Telemedizin, da musste das auch zertifiziert werden. Es gab aber gar keine Stelle, die zertifiziert, also die wussten alle selber nicht, wie sie es zertifizieren sollen. Über den Punkt sind wir da zumindest mal schon mal hinaus. Ja? Aber auch das zeigt, wie wichtig das ist, solche Sachen frühzeitig zu adressieren. Weil es gibt viele Leute auf allen Seiten, auch auf der Politikseite, die wirklich bestrebt sind, diese Lösung zu bauen und den, sag ich mal, das, was wir die letzten 20 Jahre verpennt haben, jetzt mal aufzuholen. Aber wenn dann halt so, ich sag mal, altbackene Strukturen irgendwie nicht aufgebrochen werden, auch zu gucken, wie wir die Regulatorik angehen. Wir haben es ja im KI-Bereich, diskutieren wir auch schon jetzt drüber, weil wir die nächsten 3 Jahre da sehr aktiv sein müssen, um Lösungen langfristig in den Markt zu bringen und jetzt nicht schon wieder an die Regulatorik zu krepieren. Das muss auf jeden Fall sein. Ja. Wo läuft das bei uns im Arbeitskreis? Jetzt muss ich mal doof fragen. Also wer ist da so im Lead und welchen Gruppen sind wir da so aktiv?
Genau, also wir haben einerseits die spezifischen Arbeitsgruppen, du hast ja auch schon die KI-Arbeitsgruppe genannt. Da wird eben genau geschaut für die KI-Regularien, wo sind da, also wie sollte man jetzt den UAI-Act auslegen mit Standards, Guidelines und so, was soll da im Detail passieren, da sind wir schon dabei. Und genau, für die Bürokratieentlastung, das ist tatsächlich was, was wir übergeordnet gerade im Verband angehen, also sowohl von DIGA-Herstellerseite, aber auch von allen anderen Bereichen einsammeln und dann wird es in, ja, sozusagen von der Geschäftsstellenseite weiter bearbeitet. Das heißt, kommt aus den einzelnen Arbeitskreisen und wird dann von uns zusammengefasst.
Also wessen Thema das ein Herzensthema ist, wer sich da noch nicht engagiert fühlt und trotzdem guten Input hat, also auch da die Bitte immer her damit. Wenn jemand smart ist oder wem auffällt aus dem eigenen Doing, wo sich Sachen überschneiden und man da steht, das kann doch nicht sein. Dafür sind wir als Verband da, an uns rantragen, damit wir es auch an die richtigen Stellen weitergeben können. Ne?
So ist es, genau. Cool.
Damit würde ich sagen, haben wir unsere Themen für heute durch. Kurz und knackig, auch wenn wir viel hätten noch weiter reden können über Events und Co., haben wir doch noch auch 2, 3, sag mal, fundierte Themen noch zum Schluss noch untergebracht. Ja, danke für die Insights, dass du vor Ort warst. Alles Weitere hören wir dann und wie immer für dich würde ich sagen, das letzte Wort.
Ja, danke, Paul. Ja, also an alle, die ich bei der DEMEA nicht gesehen habe, ich freue mich, euch bei einer der nächsten Veranstaltungen zu sehen. Und genau, ihr dürft euch schon mal freuen. 17. Oktober wird das große Event von uns, vom SVDGV sein, wenn wir auch bald quasi mit Publik rausgehen, Save the Date und so weiter. Genau, also mir gibt es immer total viel Energie, so viele Leute zu treffen. Wir haben echt so eine lange Ideenliste allein in diesen 3 Tagen nochmal bekommen, ja, die wir jetzt durchschauen und da sind wir in der Geschäftsstelle dran. Also es macht super viel Spaß und ja, deswegen freue ich mich, viele von euch jetzt in den nächsten Wochen und Monaten zu sehen und genau, wünsche euch eine gute Woche, erholt euch gut von der DEMEA, wenn ihr da wart und bis ganz bald.